Ich wünsche uns allen für diese Predigt, dass ihr Gottes Wort verstärkt und versteht und merkt, wie viel Kraft da drin liegt und wie viel Freude auch, dass das Wort Gottes nicht ernsthaft und einfach nur ganz grimmig angeguckt werden muss, sondern dass es eine Quelle lebendigen Wassers ist und einfach Freude macht, es zu lesen, es zu hören und dass es dann auch spürbar in euren Herzen, in eurer Seele ist. Dass ihr das merkt, das wünsche ich uns allen und dazu brauchen wir Gottes Hilfe, seine Gnade und seinen Heiligen Geist. Amen. Es ist ein wunderbares Meisterwerk, die Bibel. Das vergessen wir immer wieder, selbstverständlich. Ich werde immer daran erinnert, wenn Leute gerade aus Russland ihre Bibel in der Hand halten und sie wirklich stolz mit zum Gottesdienst bringen. Das ist etwas, das ist verloren gegangen bei uns. Aber die Bibel ist so wunderbar. Dort erzählen Menschen darin, was sie mit Gott erlebt haben, berichten darüber. Sie beschreiben es, haben es aufgeschrieben. Mancher hat das bewusst getan und mancher völlig unbewusst, geleitet von Gott, von seinem Heiligen Geist, im Auftrag des Herrn. Kein Buch, das einfach vom Himmel gefallen ist, nein, sondern ein Buch, das Gott durch Menschen zusammengestellt hat. Ja, noch viel mehr, weil es so wunderbar ist, kann man sagen, Gott hat die Bibel komponiert. Da freuen sich wieder alle Musiker drüber. Aber das ist wie so ein schönes Lied, wie wir das am Anfang eben gehört haben von euch. Einfach so wunderbar. Und da kann man drin eintauchen und leben. Gott ist Regisseur, Lektor, durchführender Produzent und hat die Bibel durch seinen Entstehungsprozess, den er begleitet hat, einfach geschaffen und den Titel gegeben, das ist mein heiliges Wort. Da steht mein Name drunter. Das gehört mir. Gott bürgt mit seinem Namen dafür, dass das, was in der Bibel steht, Wahrheit ist. Und nur Wahrheit, nichts anderes. Jedes einzelne Wort, jeder Vers, jedes Kapitel, jeder Brief, jedes Buch in der Bibel, alles ist verbunden und untrennbar zusammengeklebt mit dem Heiligen Geist. Wenn du in der Bibel liest, dann kommst du nicht drum rum, in Kontakt mit Gott zu kommen. Das geht nicht anders, weil das sein Buch ist. Und dann, wer etwas zur Bibel hinzufügt oder wegnimmt, erklärt Gott nicht nur zu einem Lügner, sondern meint auch gleichzeitig, dass er oder sie größer und intelligenter ist als Gott. Das erleben wir immer wieder in den Medien, auch im Studium habe ich das ganz oft erlebt, wo Menschen einfach sagen, nö, das ist nicht wahr. Das ist einfach erfunden und erlogen. Das ist eine Legende. Das geht nicht. Das ist Gottes heiliges Wort. Wir können uns nicht darüber stellen und meinen, wir können darüber urteilen. Und natürlich gibt es immer Texte, Verse, Worte, wo wir wie der Ochs vom Berge stehen und denken, hä? Was will uns Gott denn jetzt mit diesem Kapitel sagen? Ich verstehe das überhaupt nicht. Manchem fällt es schwer, an Adam und Eva zu glauben. Manchem fällt es schwer, an die Sintflut zu glauben. Dem anderen an die Jungfrauengeburt. Und das ist okay, dass wir manchmal, wenn nicht sogar oft, Probleme haben mit biblischen Texten. Wieso ist das Alte Testament so blutig, so brutal? Kann ich nichts drin finden für mich? Was hat das mit der Liebe Gottes zu tun? Und es ist okay, dass wir Zweifel haben und vieles nicht verstehen, Fragen haben, manches auch nicht glauben können. Und dann ist es völlig in Ordnung, wenn wir ihm sagen, mein Verstand kann das nicht fassen. Kapiere ich nicht, glaube ich nicht. Und dann heißt es aber nicht zu sagen, das ist nicht wahr, sondern dann bleibt mir nichts anderes übrig, als zu sagen, das lasse ich so einfach stehen. Da komme ich gerade nicht dran mit meinem Gehirn im Augenblick. Das verstehe ich nicht. Mir fällt das einfach schwer zu glauben. Aber, und dann wird es wichtig zu sagen, es bleibt Gottes Wort. Und ich kann nicht sagen, es ist nicht wahr. Oder dieses Wunder Jesu ist nicht geschehen. Was wäre das für eine Arroganz, das zu sagen? Geht nicht. Geht nicht. Es ist Gottes heilige Wort und wenn ich an manchen Stellen Probleme habe, dann ist das okay, dagegen hat keiner was. Aber dann zu sagen, das Kapitel müssen wir streichen, das ist mir zu blutig, das verstehe ich nicht, das kann gar nicht sein mit menschlicher Wissenschaft oder mit dem Verstand, kann ich das nicht begreifen, dann heißt das nur, ich lasse es stehen in meiner Hochachtung vor dem Wort Gottes, weil es so wunderbar ist, weil es komponiert ist und wenn ich dieses Zwischenspiel nicht verstehe, dann liegt das nicht an Gott, dann liegt das nur an mir. Und deswegen gebt Gott immer einen Vertrauensvorschuss, einen Wahrheitsvorschuss, dass ihr sagt, ich kann es mir nicht vorstellen, aber es steht in Gottes Wort, es steht in der Bibel, deswegen vertraue ich darauf, dass es die Wahrheit ist, auch wenn ich, mein Inneres, mein Verstand sagt, kann nicht sein. Es gibt ja Zeiten, da ändert sich das. Ich wette, ganz viele von euch, guckt Günther an, der sagt, am Anfang, als du Christ geworden bist, hast du vieles nicht verstanden, aber jetzt wird dir bei vielen mein Licht aufgegangen sein, oder? Ja, er nickt. Sieht man ja nicht, er hat eine Maske auf. Aber so ist das, man erfährt vieles und trotzdem bleiben immer noch einige Sachen übrig, die verstehen wir nicht. Und dann bitte ich euch immer für einen Wahrheits- und Vertrauensvorschuss für Gottes Wort. Und dann nicht zu behaupten, nur weil ich das nicht verstehe, kann es nicht wahr sein. Diesen Schritt, über diesen Schatten müssen wir springen. Und dann spricht Gott auch durch sein Wort zu uns. Und dann gibt es ganz viele Stellen in der Bibel, die sagen eben auch, tu das nicht, nimm nichts hinweg, streich nichts und füge auch nichts hinzu. Ein paar Bibelstellen habe ich mitgebracht, guck mal, ob das klappt, Malte. Ah, machen Sie mal das Licht aus, Frau Federwitz. Das obere zumindest. Genau. Ich hoffe, wir können das lesen. Es sind 4 Bibelstellen, 5. Mose 4,2, wer es nachlesen möchte, 5. Mose 13,1, Offenbarung 22, 18 bis 19. Gut finde ich immer das Buch der Sprüche und das ist der Vers, der kannst du mal highlighten, ich weiß nicht, ob man das jetzt sieht. Ah, man sieht es, sehr schön. Schöner Vers, die Sprüche müsst ihr unbedingt lesen in der Bibel, ein herrliches Buch. Dort steht, tu nichts zu seinen Worten hinzu, damit er dich nicht überführe, und du als Lügner befunden wurdest. Könnt ihr nachlesen, Sprüche 30, Vers 6. Es ist die Wahrheit. Und irgendwann wird Gott dich überführen und sagen, oh, das mit Adam und Eva, mit der Sintflut, mit der Jungfrauengeburt, das war ja wirklich so. Und dann stehe ich als Lügner da, weil Gott mich überführt hat, weil sein Buch Wahrheit ist. Also bleib bei dem Vertrauensvorschuss, bleib bei dem Wahrheitsvorschuss, für das Buch Gottes, sein Name steht darunter, er bürgt mit seinem Namen dafür, dass es die Wahrheit ist. Auch wenn wir es manchmal nicht verstehen und glauben können. Also Gottes Bibel, ein Meisterwerk, eine wundervolle, lebendige Komposition, die zu dir spricht. Das war mir heute als erstes wichtig, das lag mir auf dem Herzen, weil das heute wieder so wunderbar und beeindruckend ist, wie Gottes Wort spricht und lebendig ist. Grundlage der Predigt, ihr habt es ja gehört von Dorothee Wehrmann, ist die Geschichte, wie Jesus Nikodemus begegnet. Johannes berichtet davon im 3. Kapitel und ich möchte euch heute ein bisschen mit reinnehmen in den Bibeltext, möchte euch selber dazu bringen, ein bisschen mitzudenken. Deswegen habe ich immer wieder ein paar Verse mitgebracht, die wir an die Leinwand schmeißen und du kannst jetzt mal den ersten Bildschirm mal draufhauen. Ich hoffe, man kann es auch da hinten lesen. Wenn nicht, müsst ihr mal zum Augenarzt oder so vielleicht. Keine Ahnung. Ist ein bisschen klein tatsächlich, ne? Petra, kannst du es lesen da hinten? Nein. Nee, ich lese es auch vor. Das ist gut. Deswegen lese ich es ja auch immer vor. Du bist die weitest entfernt, ist auf der Knoll hinten auch. Ich lese es euch vor, keine Angst. Es war aber ein Mensch unter den Pharisäern mit Namen Nikodemus, ein Oberster der Juden. Der kam zu Jesus bei Nacht und sprach zu ihm, Rabbi, wir wissen, dass du ein Lehrer bist, von Gott gekommen, denn niemand kann die Zeichen tun, die du tust, es sei denn Gott mit ihm. Und dann nochmal Vers 10, kleiner Sprung. Jesus antwortete und sprach zu ihm, du bist Israels Lehrer und weißt das nicht, worüber ich spreche? Also Nikodemus, wer war das überhaupt? Ein paar Sachen habe ich gehighlightet, unterstrichen. Du kannst einfach mal fortfahren, Malte. Nikodemus war ein Oberster der Juden. Mach ruhig mal weiter, einfach so durchklicken. Und dann kommt er bei Nacht. Stellt euch Mitternacht vor, dann macht das Ganze so ein bisschen spannender. Also es ist stockduster, Nikodemus, ein Oberster der Juden, kommt zu Jesus und gibt ihm erstmal einen Titel. Du bist doch der Lehrer. Also Respekt und Anerkennung schon mal. Ganz spannend. Und dann habe ich Vers 10 mit reingenommen, weil da nochmal genauer gesagt wird, was für ein Lehrer der ist. Es steht nämlich in Wahrheit drin, in der Bibel im Urtext, du bist der Lehrer Israels. Nikodemus war Mitglied im Sanhedrin, das ist ein hoher Rat, in dem 71 Menschen sitzen, Pharisäer, Sadduzäer, Gelehrte, Schriftgelehrte, all die, die was in der Birne hatten und über Gott Bescheid wussten, saßen da drin. Und Nikodemus war von diesem Rat einer der Obersten. Und wenn es um Lehrertätigkeit ging, war er der Lehrer Israels. Er war der Oberste. Da war keiner mehr drüber. Der Bundesminister für Lehren über Gott und was über ihn gesagt werden darf. Das war Nikodemus. An ihm kam keiner vorbei. Es war keiner über ihm mehr. Und da müsst ihr euch mal vorstellen, dass dieser Mann zu Jesus ging. Gottes Sohn, der eigentlich einen schlechten Ruf in diesem Rat hatte. Und dann ist ja kein Wunder, dass es Nacht war, wo er sich dahin schleicht als der Lehrer Israels. Mensch, wenn der gesehen worden wäre, was hätte das für ein Gelaber, was hätte das für ein Getratsche gegeben? Das kann sich, glaube ich, jeder vorstellen, oder? Hast du schon gehört? Nikodemus, der war bei Jesus. Was für ein Verräter, der hat hier nichts zu suchen in unserem Rat. Also er würde seine ganze Karriere riskieren, wenn er nicht um Mitternacht dahin gehen würde. Mitternacht, weiß ich nicht, ob es das war, es war auf jeden Fall Nacht. Mitternacht klingt einfach super. Und dann, ich glaube, das hast du noch nicht unterstrichen, ich mache nochmal einen weiter, Malte. Und wie kommt Nikodemus dahin? Ihr könnt es ja selber lesen. Er kommt dahin und ist irgendwie ja neugierig auf Jesus. Und was sagt er dann als erstes? Wir wissen. Hier oben, der Lehrer Israels, ne? Der ist schon arrogant, der weiß, wer er ist und sagt, pass mal auf, Jesus, wir wissen und du nicht. Was für eine Arroganz. Dabei will er doch eigentlich was haben von Jesus, ist neugierig, was er zu sagen hat und tritt auf und sagt, hey, wir wissen. Und zeigt, dass er eigentlich der Israel-Lehrer ist und nicht Jesus. Ist vielleicht ein bisschen neugierig, ja, aber die Position ist klar. Ich bin hier oben und du, ja, du bist ein Lehrer, Respekt und Anerkennung, aber du bist hier in der Hauptschule, ganz unten, einfacher Lehrer. Ja, das ist nicht zu sagen. Ich bin der Chef. Spannend. Und jetzt zur wunderbaren Komposition. Ich kam nicht drum herum, Kapitel 4 noch mit reinzunehmen, weil mir bei den Vorbereitungen klar wurde, dass Gott 3 und 4, diese beiden Kapitel, so wunderbar zusammengewoben hat. Die kleben zusammen. Die gehören für mich zusammen, zumindestens hat mir Gott das jetzt irgendwie bei den Vorbereitungen dieses Mal gezeigt. Ist mir auch noch nicht so aufgefallen. Jetzt aber schon. Also, Kapitel 4, weiß einer, was da steht? Die Frau am Brunnen, die Sünderin, die Samaritanerin, oder wie auch immer das ausgesprochen wird. Johannes 4. Jesus ist unterwegs. Müde, erschöpft, es wird heiß, er setzt sich am Brunnen, seine Jünger sind nicht dabei, die sind einkaufen gegangen und dann trifft er eine Frau, die da einfach hinkommt zur Mittagszeit. Aber auch den Text habe ich mitgebracht, damit ihr mir das glaubt, was ich hier erzähle. Kannst du euch schon highlighten, Malte? Jesus kommt also, ist unterwegs, setzt sich an den Brunnen. Und dann steht da, es war aber um die 6. Stunde. Nikodemus, Mitternacht, war dunkel. Jetzt das totale Gegenteil. High noon auf Englisch. Mittag, 12 Uhr, die Hitze brennt. Denn die Juden fangen morgens an, die Stunden zu zählen, wenn die Sonne aufgeht. Also anders als wir, nicht um 0 Uhr, sondern morgens um 6. Deswegen die 6. Stunde ist mittags. Es war also richtig heiß. Und Jesus war ja nicht nur Gott, sondern auch Mensch, der hatte einen richtigen Durst. Und sagt zu der Frau, gib mir Wasser. Die Frau war aber interessanterweise ganz alleine da. Wieso war das so? Sie war stadtbekannte Sünderin, Ehebrecherin. Und keiner wollte mit ihr was zu tun haben. Denn keine Hausfrau wäre so bekloppt, um in der Mittagshitze schwere Wasserkaraffen von A nach B zu schleppen. Nicht nur 20 Meter, sondern eben manchmal 100, 500 oder einen Kilometer. Das war harte Arbeit, das macht man morgens, in der Kühle der Morgensonne. Und nicht mittags am Tag. Aber diese Frau, die wurde gemieden. Mit der, ich kann das Wort hier gar nicht sagen, aber mit dieser Ehebrecherin, sagen wir mal schön förmlich, wollen wir nichts zu tun haben. Die hat die Ehe gebrochen. Nicht nur einmal. Im Laufe des Gespräches kommt es heraus, dass sie 6-mal die Ehe gebrochen hat. 6-mal fremdgegangen ist. 6-mal andere Männer gehabt hat. Und Jesus bittet sie um Wasser. Und sie sagt, was bittest du mich um Wasser? Sie ist nicht nur Sünderin, sondern sie kommt auch aus Samarien. Das war ein Volk, wo die Juden sagten, mit denen wollen wir nichts zu tun haben. Sinti und Roma wären das vielleicht, ich hoffe heutzutage nicht mehr so schlimm, aber früher waren das vielleicht die Sinti und Roma. Bah, mit denen will ich doch nichts zu tun haben. Also Sünderin von einem Volk, das nicht gemocht wurde. Und Jesus geht dahin und sagt, komm, gib mir mal Wasser. Und da stellt sich im Gespräch heraus, dass Jesus ihr auch was zu geben hat. Auch Wasser, aber lebendiges. Und sie versteht es nicht, denn sie denkt immer noch, er redet über das Wasser aus der Quelle, aber redet über den Glauben, die Hoffnung, die Vergebung, den Neustart, all das, was wichtig ist im Leben. Und gucken wir nochmal rein. Da steht nochmal ganz klar, auch sie war ganz allein. Die Jünger waren in die Stadt gegangen, um Speise zu kaufen. Ist doch klar. Da wird ganz klar beschrieben in der Bibel, dass die Männer auch mal was zu essen brauchten. Also Jesus ganz allein am Brunnen, alle sind weg, nur die Frau und nur Jesus an diesem Brunnen. Könnt ihr euch bildlich vorstellen, die Sonne brennt, der Schweiß läuft runter, Jesus will Wasser haben, bittet die Frau darum. Und die ist natürlich von der Rolle, dass dieser Mensch, der Jude ist, das hat sie sofort erkannt, von ihr Wasser haben will. Gucken wir nochmal weiter, Malte. Und dann, ihr wisst noch, Nikodemus sagt, wir wissen. Was sagt die Frau? Herr, ich sehe. Und zwar, ich sehe, dass du ein Prophet bist. Auch nicht schlecht. Nikodemus gesteht Jesus schon mal den Titel zu Lehrer. Die Frau spricht für sich, ich sehe, sie nimmt es wahr, du bist ein Prophet. Und auch sie ist beeinflusst, nicht von irgendwelchen Studien und irgendwelchen hohen Reden, sondern sie ist beeinflusst von dem Glauben ihrer Väter. Ich glaube, das eine habe ich noch gehighlightet, Malte, glaube ich. Ne? Genau. Das, was sie weiß, hat sie nicht durch irgendwelche Studien erworben, durch Schule, durch Lernen, sondern sie hat es von ihren Vätern übernommen. So ist das bei denen. Unsere Väter haben auf diesem Berge angebetet und ihr sagt, in Jerusalem sei die Stätte, wo man anbeten soll. Zwei unterschiedliche Menschen, Mann und Frau. Das ist ja schon mal ein Unterschied, oder? Ist schon mal ein Unterschied, glaube ich. Ne? Ein kleiner, aber ein Unterschied. Ein Gelehrter, ein hochrangiger, spitzenmäßig ausgebildeter Theologe, Nikodemus, High-End, ganz oben. Und dann die Frau aus Samarien, ein Volk verachtet von den Juden. Und dann eben noch schlimmer, eine mehrfache Ehebrecherin, eine Sünderin. Zwei total unterschiedliche Tageszeiten. Mitten in der Nacht und dann mitten in der Tageshitze. Nikodemus kommt nachts gezielt zu Jesus, um Fragen zu stellen. Da ist etwas in seiner Seele, in seinem Herzen, das macht ihn neugierig. Was hat Jesus zu sagen? Die Frau aus Samarien hatte keine Ahnung, dass sie heute Jesus treffen würde. Unverhofft. Keine Fragen vorbereitet. Nichts, was sie sich von der Seele reden könnte. Sie war nicht vorbereitet. Ich mache mal eine Klammer auf. Merkt ihr, wie wahnsinnig toll diese beiden Geschichten zusammenhängen? Diese beiden Begegnungen, Nikodemus begegnet Jesus und die Frau aus Samarien, die Sünderin, begegnet Jesus auch. Und wenn das so ist, Und wenn ich das so lese für mich, wenn ihr das jetzt so hört, dann weiß ich doch, dann will mir Gott doch irgendwas damit sagen. Was ist das? Was will Gott damit sagen, wenn so zwei Kapitel so schön zusammengewoben sind, zusammenkleben, zusammengehören? Anders, aber doch zusammengehörig. Da muss doch eine Bedeutung hinterstecken. Und dann lohnt es sich eben, tiefer in dieses Wort reinzugucken. Und ich gebe euch das mal als Hausaufgabe mit. Guckt euch die beiden Artikel mal an. Die Gespräche dauern länger, als man das hier in so einer Predigt abdrucken kann. Und da steckt so, so viel drin. Das ist der Wahnsinn. Lest mal beide Kapitel hintereinander, die Begegnung mit Nikodemus und die Begegnung mit der Sünderin am Brunnen. Vielleicht geht euch ja das ein oder andere Lichtchen auf, warum Gott das so nebeneinander gestellt hat. Wir gucken nochmal auf die Leinwand, um vielleicht noch ein bisschen mehr zu entdecken, warum das so sein muss, warum das so ist. Beide haben dasselbe Problem. Beide raffen nicht, beide verstehen nicht, was Jesus sagen möchte. Was ich am Anfang sagte, manchmal verstehen wir es nicht. Wir stehen davor, wir lesen den Text in der Bibel und verstehen nicht, was Gott uns sagen will. Glauben es vielleicht auch nicht. Nikodemus, Vers 3 und 4. Jesus antwortete und sprach zu ihm: Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Was macht Nikodemus daraus? Er spricht: Wie kann ein Mensch geboren werden, wenn er alt ist? Kann er denn wieder in seiner Mutter Leib gehen und geboren werden? Du sprichst von Wiedergeburt, und das geht doch nicht. Ich kann doch nicht in meine Mutter zurückkriechen und nochmal geboren werden. Der versteht nicht, was Jesus sagen will. Brett vorm Kopf. Die Frau am Brunnen genauso, nur anders. Jesus antwortet und sprach zu ihr: Wenn du erkenntest die Gabe Gottes und wer der ist, der zu dir sagt, gib mir zu trinken, du betest ihn und er gebe dir lebendiges Wasser. Und die Frau denkt praktisch. Was redest du hier von lebendigem Wasser? Du hast doch noch nicht mal, Herr, steht da, du hast doch nichts, womit du schöpfen könntest. Und der Brunnen ist tief. Woher hast du dann lebendiges Wasser her? Geht nicht. Wie will der mir Wasser geben? Der hat doch nicht mal eine Tasse dabei. Noch nicht mal einen Löffel. Das geht doch nicht. Also, beide, erkennt ihr es? Beide versuchen es mit dem, was sie wissen, gelernt haben in der Schule, im Leben, in der Ausbildung, zu verstehen, was Jesus sagen möchte. Aber das klappt nicht. Das klappt nicht. Beide, gebildeter Theologe, einfache Sünderin, schaffen es nicht, über ihr menschliches Denken hinaus Jesus anzuschauen. Wiedergeburt, wie soll das gehen? Lebendiges Wasser schöpfen? Du hast doch noch nicht mal eine Tasse dabei. Beide greifen nur zurück auf das, was sie wissen. Wir wissen, du bist der Lehrer Israels. Ich sehe, du bist ein Prophet. Aber einen Schritt weiter zu denken, schaffen sie nicht. Jesus steht vor ihnen, der Sohn Gottes, müsst ihr euch mal vorstellen, der Messias. Und beide versuchen es nur verstandsmäßig zu begreifen, was er redet, was er sagt. Bibelwissen Nummer eins für sie und dich heute: Vertraue, glaube und höre nicht auf das, was Menschen dir erzählen und weitergeben. Höre auf Jesus. Die beiden haben nur auf das gehört, was andere ihnen eingeflüstert haben. Vielleicht kennst du so Menschen, die sagen, du gehst in Gottesdienst, ist doch alles Blödsinn. Stimmt doch nicht. Du glaubst an Gott, wie blöd bist du überhaupt? Hier Wissenschaft. Die Blumen stehen auf dem Altar, die sehe ich, die kann ich anfassen. Das gibt es. Gott, Heiliger Geist, den du nicht siehst, gibt es nicht. Glaubt diesen Menschen, die euch dieses Wissen einflößen, was sicherlich seine Berechtigung hat, aber bei Jesus, bei Gott versagt, nicht. Denn dann geht es euch genauso wie Nikodemus und der Frau am Brunnen. Ihr seht Jesus nicht, obwohl er direkt vor euch steht. Den kannst du gar nicht geben. Der ist doch tot. Nach 3 Tagen auferstanden, hier. Geht doch nicht. Wie soll das möglich sein? Und dann kommen die ganzen Erklärungen, ja, der war nicht tot oder das war ein anderer am Kreuz und so weiter. Versucht man, sich logische Erklärungen zu geben, wie das sein kann. Genauso wie Nikodemus und die Frau das am Brunnen tun. Versuchen das irgendwie zu erklären, was Jesus macht und was irgendwie christlicher Glaube oder auch jüdischer Glaube bedeutet. Und das als Theologe, Nikodemus, der Lehrer Israels, versucht alles mit dem Wissen zu begreifen und nicht mit dem Herzen. Was Nikodemus sagt, ist und bleibt top aktuell. Wie viele Theologen, Philosophen, aber auch viele ganz normale Menschen sehen Jesus eben nur als einen weisen Lehrer. Oder auch, wie die Frau sagt, als einen Propheten. Er war ein weiser Mann, der hat Gutes gesagt, viel Gutes, aber mehr nicht. Das ist die Geschichte. Nikodemus, die Frau im Brunnen, mehr nicht. Aber sie erkennen nicht, dass Jesus vor ihnen steht, der Messias, der Sohn Gottes. Sie sehen den Wald vor lauter Bäumen nicht. Sie stehen direkt davor und erkennen nicht, wer vor ihnen steht. Und dann ist es Jesus Christus, der mit einem Wahnsinnsvers, ich glaube, das werdet ihr noch nie gemerkt haben, das ist was Neues heute in der Predigt. Da wette ich drauf. Vielleicht Bruder Möckel oder andere, die sich im Urtext auskennen, die haben das vielleicht schon mal erahnt und rausgefunden, aber wieder was mir aufgegangen ist, ganz toll, Vers 26 in Kapitel 4, ist, glaube ich, habe ich mitgebracht, ne, Malte? Habe ich nicht mitgebracht? Nein, habe ich nicht mitgebracht. Aber ich sag's euch. Da stellt sich Jesus selber vor, bei der Frau vor dem Brunnen und sagt zu ihr, ich bin es, der mit dir redet. Aber wir Deutschen kriegen das nicht hin. Da steht in Wahrheit ego eimi, griechisch. Da steht nicht ich bin es, sondern da steht nur ich bin. Und wenn ihr schon mal die Bibel ein bisschen kennt, dann müssten hier die Alarmglocken schrillen und klingeln. Mose, 2. Mose, Kapitel 3, Vers 14. Da sprach Gott zu Mose, ich bin, der ich bin. Dann sprach er, so sollst du zu deinen Söhnen Israel sagen, der ich bin, hat mich zu euch gesandt. Und was Jesus hier tut, er sagt, ich bin, mit dem du redest. Hiermit schließt Jesus nicht nur mit dem Fundament aus dem Johannesevangelium, sondern er macht einen Bogen um die ganze Komposition der Heiligen Schrift. Wenn Jesus sagt hier nur, ich bin, dann zielt das auf die Dreieinigkeit, die Trinität. Jesus sagt hier, ich bin Gott. Wenn er sagt, ich bin, ist das mehr nur als ein Hinweis auf die 7 folgenden Ich-Bin-Wörter im Johannesevangelium. Ihr kennt sie hoffentlich. Ich bin der Weg, die Wahrheit, das Leben, die Tür, der Hirte, Weintraube, Rebe. Ihr kennt sie alle. Brot. Es ist mehr noch. Das, was Jesus hier sagt, in Vers 26, Kapitel 4, umspannt die ganze Komposition der Bibel. Ich bin ego eimi. Kein S dazwischen. Ich bin, der ich bin. Gott persönlich steht vor den beiden und sie verstehen und erkennen es nicht. Ist nicht wunderbar, wenn man genau hinguckt, das lohnt sich, deswegen habe ich einen Text mitgebracht, den heute jetzt nicht, den habe ich vergessen. Malte wollte schon gestern Nachmittag haben und so schnell war ich noch nicht. Ich habe ihm alles geschickt, was ich hatte bis dahin und dann habe ich noch den ganzen Nachmittag dran gesessen. Gesamtkomposition Bibel, so fantastisch, so wunderbar. Und dann stellt sich Jesus hier vor, ich bin. Ich bin Gott. Ich bin's. Wie wunderbar. Wie wunderbar. Ich hoffe, dass es euch, ich hoffe, dass es Ihnen und dir nicht genauso geht wie Nikodemus oder der Frau. Dass ihr Gott vor euch habt, dass ihr Jesus vor euch habt, dass ihr den Heiligen Geist vor euch habt und seht ihn nicht. Kann passieren, zugegebenermaßen ist das nicht so einfach, Gott zu erkennen und zu sehen. Und doch steht er vor dir. Genauso wie bei Nikodemus und wie bei der Frau am Brunnen. Und dann gibt es die gute Nachricht. Beide Gespräche mit der Frau am Brunnen, mit Nikodemus, waren nicht umsonst. Auch wenn sie sich blöd angestellt haben. Erstmal muss man ja sagen, Jesus nimmt sie wunderbar an. mit Nikodemus, diskutiert er ein bisschen hart, ja, und sagt dann aber zwischendurch auch so ein nettes Wort, wie wundere dich doch nicht, was ich hier sage. Das ist nicht einfach zu verstehen, ne? Wundere dich nicht. Und da müsst ihr euch mal vorstellen, die Frau am Brunnen, die muss sich doch eigentlich überwältigt gefühlt haben. Ja? Jesus spricht mit ihr. Und da müssen wir uns da nochmal überlegen, wie gehen wir mit Sündern um in unserer Gemeinde. Jesus sagt nicht und verdammt sie nicht und sagt, hey, du sechsfache Ehebrecherin, sieh zu, dich wollen wir nicht sehen, sondern er sagt das genaue Gegenteil. Auf Griechisch Kalos, er sagt, du hast keinen Mann, das hast du aber schön gesagt, steht da in Wahrheit. Das hast du aber schön gesagt. Also nochmal richtig schön Butter aufs Brot geschmiert. Das hast du schön gesagt. Aber du hast nicht nur einen Mann, du hast mehrere. Aber merkt ihr, dieser Umgang mit Jesus, mit den beiden Personen, das könnt ihr auch haben. Jesus redet gerne mit dir. Und er nimmt dich an, so wie du bist. Und zeigt nicht, oder hält seinen Finger nicht in deine Wunden und sagt, hier, da hast du Fehler gemacht und da, mach dich erstmal sauber, dann kannst du zu mir kommen, sondern er redet mit dir. Das hast du schön gemacht. Das hast du schön gemacht. Ja. Und dann steigt er ins Gespräch ein. Merkt man nicht auch, wenn man sowas liest, dass es nur Wahrheit sein kann? Das ist doch so wunderbar, wie Jesus ganz anders umgeht mit Menschen, egal woher sie kommen, egal wie sie ausgebildet sind, wie groß ihr Schuldenkonto, ihr Sündenkonto ist, wie Jesus mit ihnen umgeht, das kann sich keiner ausdenken. Das geht nicht. Das geht nicht. Das geht nicht. Es hat etwas gedauert, gerade bei Nikodemus. Ich glaube, ich habe es auch mitgebracht, Malte. Diesmal habe ich es mitgebracht. Ah. Genau. Dreimal kommt Nikodemus in der Bibel vor. Die erste Stelle haben wir heute, Johannes 3. Und dann wird es interessant, wieder Komposition. Nikodemus kommt noch weitere zweimal vor. Einmal Johannes 7, 50 bis 51. Spricht zu ihm Nikodemus, der vormals zu ihm gekommen war. Die Geschichte kennt er jetzt. Der vormals zu ihm gekommen war und der eine von ihnen war. Richtet denn unser Gesetz einen Menschen, ehe man ihn angehört und erkannt hat, was er tut? Die Szene spielt sich im Hohen Rat ab, im Sanhedrin. Alle schimpfen auf Jesus ein, wollen, dass er leidet, dass er gefangen genommen wird. Und diese beiden Verse sind von dem Lehrer Israel. Der steht auf, müsst ihr euch vorstellen, und setzt sich für Jesus ein. Richtet denn unser Gesetz einen Menschen, Jesus in diesem Fall, ehe man ihn angehört und erkannt hat, was er tut? Der setzt sich auf einmal ein, als einzigster in diesem Hohen Rat. Und dann die nächste Stelle, Johannes 19, 50 bis 51, wieder Nikodemus in der Bibel, im Johannesevangelium. Es kam auch Nikodemus, der früher einmal Jesus bei Nacht aufgesucht hatte. Die Bibel hilft sogar nochmal, dass wir nochmal uns daran erinnern, worum es ging, wer das ist. Er brachte eine Mischung aus Myrrhe und Aloe und jetzt kommt's, etwa 100 Pfund. Niemand bringt 100 Pfund Kräuter mit zum Grab, der nicht sein Herz an Jesus verloren hat. Es gibt auch Menschen, die das bezweifeln, außer die sagen, nee, das kann man so nicht sagen. Aber dank einiger außerbiblischen Quellen wissen wir, das sagen die Legenden, aber ich denke schon, dass was Wahres dran ist, dass Petrus und Paulus Nikodemus getauft haben und dass er deswegen aus dem Sanhedrin rausgeschmissen worden ist. Das sagen die außerbiblischen Quellen. Und es gibt da noch mehr von zu berichten. Nikodemus war einer der reichsten Männer Jerusalem. Und dann ist es ja auch kein Wunder, dann fügt sich alles zusammen, selbst wenn die Quellen außerhalb der Bibel sind, dass dieser Mensch eben 100 Pfund Kräuter gekauft hat. Was für eine Riesenmenge. Ist ja nicht so, dass sie hier die industrielle Produktion schon hatten damals, sondern das war ein Riesenbatzen Kräuter. Und Nikodemus legt sie Jesus mit ins Grab. Er will ihm noch was Gutes tun, er hat sein Herz an ihn verloren. Merkt ihr, wie sein Glauben immer mehr wird? Zuerst verteidigt er ihn vor seinen Kollegen, die ihn hassen, und dann spendet er noch 100 Pfund Kräuter für Jesus. Was für eine Tat. Und dann, was ist mit der Sünderin aus Samarien geworden? Das erfahren wir sofort. Das ist das Spannende. Bei Nikodemus dauert das, wie lange hat die Wirkungsgeschichte Jesus gedauert? 3 Jahre. Da dauert es ungefähr 3 Jahre, bis er das kapiert und erkennt, wer das war, der damals vor ihm stand. Bei der Sünderin macht sofort Klick. Kannst du mal einblenden, Malte? Da ließ die Frau ihren Krug stehen und ging hin in die Stadt und spricht zu den Leuten: Kommt, seht einen Menschen, der mir alles gesagt hat, ich habe gesündigt mit 6 Männern, was ich getan habe, ob er nicht der Christus sei. Da gingen sie aus der Stadt heraus und kamen zu ihm, und es glaubten aber an ihn viele der Samariter aus dieser Stadt und des Wortes, um des Wortes der Frau willen. Die bezeugte, er hat mir alles gesagt, was ich getan habe. Die dreht sich sofort um, die ist begeistert, die ist angesprochen durch Jesus, rennt in ihre Stadt, die Sünderin, die alle nicht mochten. Und die rennt durch die Straßen in der Mittagshitze, ruft in jede Straße, in die Gasse hinein: Kommt, seht, Prophet, Wahnsinn, kommt mit, das tut euch gut. Und dann steht hier auch: Sie glaubten um ihres Wortes willen. Missionarin, Zeugin. Die redet davon, was sie erfahren, was sie gespürt hat im Herzen. Die schweigt davon nicht in den Gassen. Obwohl alle denken, oh je, die? Nee. Und vielleicht wurden sie dadurch genau neugierig. Wenn die so wild rumrennt, dann müssen wir mit. Alle raus. Und dann blieb Jesus noch 2 weitere Tage da, weil sie ihn eingeladen haben, in dieser Stadt zu bleiben. Wahnsinn. Die hat ihr Herz sofort an Jesus verloren. Keine Stunde hat sie gebraucht. Nikodemus, 3 Jahre. Und das können wir auch haben. Das können Sie, das kannst du auch haben. Diese Begeisterung, dieses Mitgenommensein. Denn was war das denn überhaupt, was Nikodemus und die Frau zu Jesus getrieben hat? Beziehungsweise die Frau war ja nur am Brunnen. Aber beide hatten ja eine tiefe Sehnsucht. Beide waren irgendwie leer. Selbst der alles hatte. Reichste Mann mit einer der reichsten Männer Jerusalems. Ganz oben karrieremäßig, der Lehrer Israels. Und doch war die Seele leer, das Herz leer. Jesus, irgendwas hat ihn dahingezogen zu Jesus. Dieses Gefühl, der könnte meine Leere stillen. Die Frau, wie mag die sich gefühlt haben? Leer. Ausgestoßen. Verachtet, und trotzdem hat sie diese Leere immer wieder versucht zu füllen. Mit was? Mit Fremdgehen. Hochaktuell? Auf jeden Fall. Wir versuchen uns auch zu betäuben mit solchen Dingen. Sex steht an erster Stelle, als ob das Wichtigste wäre im ganzen Leben. Aber einkaufen, Handy, die ganze Palette könnt ihr da einsetzen. Wir versuchen es doch auch wie die Frau, uns durch irgendwelche Sachen zu betäuben, die Leere zu füllen. Und dann trifft sie Jesus und erfüllt diese Leere mit lebendigem Wasser. Mit lebendigem Wasser. Und sie weiß gar nicht, was ihr da geschieht. Aber sie spürt es. Diese innere tiefe Sehnsucht nach Sinn, nach Geborgenheit, dass man angenommen wird, wie man ist, wird bei Jesus erfüllt. Lebendiges Wasser schenkt dir deine Wiedergeburt. Kapitel 3 plus 4. Klingt ein bisschen blöd, oder? Theologisch. Geht nicht ins Herz. Lebendiges Wasser schenkt dir ein neues Leben. Schon besser, oder? Das ist das Fazit aus diesen beiden Kapiteln. Lebendiges Wasser stillt deine Sehnsucht. Lebendiges Wasser erfrischt dich auf eine Art und Weise, dass du dich nachher fühlst wie neu geboren. Was so theologisch klingt manchmal, ist es gar nicht. Lebendiges Wasser erfrischt dich auf eine Art und Weise, dass du dich nachher fühlst wie neu geboren. Nicht nur wie, das streichen wir noch, sondern danach bist du neu geboren. Das ist das, was Jesus in diesen beiden Kapiteln so wunderbar zusammenführt. Lebendiges Wasser, ein wunderbares Bild von all dem, was du von Gott bekommen kannst, was Gott dir schenken möchte. Manche denken hier redet Jesus nur über die Taufe, wenn es ums Wasser geht, ums lebendige Wasser. Die Taufe ist nur ein Symbol für all das. Aber in Wahrheit steht das Wasser für all das, was Gott dir schenken möchte. Lebendiges Wasser steht ganz simpel formuliert dafür, dass Gott deine Sünde, deine Schuld aus deinem Leben spült. Gott spült deine Einsamkeit, deine Traurigkeit, deine Angst und Sorge, deine Verletzung weg. Und Gott spült dein Sehnen, deine große Sehnsucht, deine Suche nach Sinn im Leben, spült er alles weg. Das könnt ihr euch ruhig so bildhaft vorstellen. Nicht immer so hoch, gedanklich, sondern das wird weggespült. Durch das lebendige Wasser Gottes. Und weil du das tatsächlich genauso sagen kannst, bekommst du das auch genauso zu spüren. Deswegen bin ich ja Pastor geworden, weil meine Schuld auf einmal wie weg war, wie weggespült. Und viele von euch haben das auch erlebt. Und da will man mehr haben. Da will man mehr haben. Da will man mehr haben. Weil das so gut tut und weil man das wirklich spürt. Und das ist der Beweis, dass Gott da ist. Dass der Heilige Geist wirkt und dass Jesus lebt. Klar, man kann das bezweifeln mit wissenschaftlichen Methoden, mit dem Verstand auch meinetwegen. Aber wenn man das erlebt hat, wie Wasser lebendig macht, wie Gottes Geist dich frei macht von Schuld und Sünde und Einsamkeit und Sorgen und Angst, dann weißt du, was Jesus hier meint mit lebendigem Wasser. Und dann geht es nicht um Töpfe und Tassen, sondern da geht es um Jesus, um dieses lebendige Wasser, was er gibt. Und die Frau am Brunnen hat den Hahn voll aufgedreht. Da floss das nur so weg. All ihre Sünden vergeben. Sie spürte das. Das Leben kommt zurück. Angenommen von Jesus, angesprochen, mit Respekt behandelt, sogar noch hinten herum gelobt. Oh, das ist aber schön, wie du das sagst. Ja? Schön. Aber das tat ihr so gut, dass ihr das vorstellen könnt, das Wasser floss. Der Hahn war voll auf. Bei Nikodemus, da kam das nur so tröpfchenweise über die Jahre. Ne? Hier mal ein Tröpfchen, da mal ein Tröpfchen, aber die Sehnen, was er gesucht hat, weswegen er nachts zu Jesus kam, das wurde gestillt. Immer ein bisschen mehr. Immer ein bisschen mehr. Bis er dann am Ende Jesus dieses Riesengeschenk machte. Und sich von Petrus und Paulus eben taufen ließ. Und du kannst das auch haben. Wie geht das? Wie geht das? Und das ist wieder der Hinweis, der wunderbare aus den beiden Kapiteln. Habt ihr es gemerkt? Habt ihr damit aufgepasst? Das Geheimnis? Allein sein mit Jesus. Das ist das Geheimnis. Und das kommt nicht nur bei diesen beiden Begegnungen raus, sondern auch bei vielen anderen. Wenn du das Leben, wenn du das lebendige Wasser spüren möchtest, dann kommst du nicht darum, alleine zu sein mit Jesus. Nikodemus alleine bei Nacht, die Frau am Brunnen allein mit Jesus in der Gluthitze des Mittags. Es ist egal. Es geht zu jeder Zeit, sagt mir das. Im Bett, beim Spazierengehen, bei der Arbeit, beim Fahrradfahren, beim Autofahren. Nur dir muss klar sein, ich bin jetzt hier zusammen mit Jesus. Ganz allein. Wenn das in echt so wäre und Jesus wie bei Nikodemus und der Frau vor dir stehen würde, was würdest du ihm sagen? Also nicht so eingebildet, ne, ich rede jetzt mit Jesus, sehen aber nicht, sondern wenn es so wäre wie bei der Frau, was würdest du ihm sagen? Und es geht dir nicht darum, dass du Jesus nicht kennst. Dieses lebendige Wasser fließt auch bei vielen Christen nicht mehr, die schon lange an Jesus glauben, die in der Routine gefangen sind, denen das Wort Gottes nicht mehr heilig ist, sondern einfach gewöhnlich geworden ist. Man hat sich daran gewöhnt. Da sprudelt nichts mehr. Christsein ist auch mehr zu so einer Pflichterfüllung, zu einer Tradition geworden, dass ich sonntags eben Fernseher einschalte, das Tablet oder hier in die Kirche komme. Alleinsein mit Jesus ist immer wieder wichtig. Zum ersten Mal, wenn man Gott kennenlernt, aber auch immer wieder zwischendurch. Wenn du das nicht mehr hinkriegst, dann fehlt dir was, dann fließt das nicht, das Wasser. Was mir die beiden Kapitel heute beide sagen, ist, alleinsein mit Jesus ist so wichtig. Und das, was du ihm sagen würdest, wenn er vor dir stehen würde, das kannst du ihm auch sagen, wenn du ihn nicht siehst. Denn das ist ja das Versprechen der Bibel. Jesus lebt, er ist da, sein Heiliger Geist ist überall um uns. Er ist jetzt in unserer Mitte, wo zwei oder drei in meinem Namen sind. Da bin ich mitten unter uns, steht in der Bibel. Gottes Name drunter, Gottes Versprechen. Deswegen kann man mit Jesus reden. Du kannst auch in der Menge alleine sein mit Jesus. Du kannst auch irgendwo in deinem Zimmer alleine sein mit Jesus. Es geht überall. Das heißt, einfach mit Jesus reden und zwar direkt. Was würdest du ihm sagen, was dir auf dem Herzen liegt, jetzt gerade? Sind es irgendwelche Fragen oder Stellen, wie bei Nikodemus, die du nicht kapierst? Oder würdest du dir gerne wünschen, dass Gott, dass Jesus dir einfach deine Fehler wegspült? Das, was dir nicht schlafen lässt, was dir ein schlechtes Gewissen macht, wo du nicht mit klarkommst. Oder deine Angst und Sorge vor Krankheit, vor Tod. Was ist es, was du jetzt heute in diesem Augenblick Jesus, wenn er vor dir steht, anvertrauen würdest? Oder an den Kopf schmeißen würdest von mir aus? Und dann kann man das machen. Wie ist man allein mit Jesus? Man setzt sich hin und sagt, Jesus. Super Gebetsanfang. In dem Augenblick bist du alleine mit Jesus. Nun nimmst du dir die Zeit noch und die Ruhe, oder hast du das überhaupt schon mal jemals getan, einfach da zu sitzen, ganz gemütlich, draußen im Garten, bei schönem Sonnenschein, und dann von mir aus auch laut sagen, vielleicht hört dich keiner, Jesus, gib mir solches Wasser. Herr, gib mir dieses Wasser, sagt die Frau am Brunnen. Wieso können wir das nicht auch sagen? Wollt ihr das nicht alle? Lebendiges Wasser, endlich wieder Frische spüren, Leben spüren. Das geht, einfach nur anfangen. Jesus, brauchst du nicht die Hände falten oder die Augen zu machen. Völlig egal. Aber sagen, Jesus, gib mir dieses Wasser. Ich will leben. Oder eben auch von mir aus, und das ist erlaubt im christlichen Glauben, zu sagen, Jesus, der Pastor hat gesagt, du bist da, ich glaube es nicht. Wenn es dich gibt, dann zeig dich in meinem Leben. Ist erlaubt. Davor habe ich auch keine Angst, euch das weiterzuempfehlen, weil ich ja weiß, dass Jesus da ist, antwortet. Und wenn er das tut, dann antwortet er. Das wird uns auch durch diese beiden Geschichten deutlich. Nicht sofort, aber auch beides. Manchmal sofort, wie bei der Frau, manchmal dauert es 3 Jahre, bis ihr die Tropfen merkt, die gearbeitet haben bei euch im Leben. Es tut sich was, das kann ich euch garantieren. Weil es nicht meine Worte sind, die euch überzeugen wollen, sondern der Heilige Geist, der Jesus ja hier auf Erden vertritt und sagt, hey, das stimmt und ich bin es, der spült. Ich bringe euch das lebendige Wasser ins Leben. Das, was ihr tun müsst, ist immer wieder auch für euch, halte Hasen im Glauben, allein sein mit Jesus, euch einfach Zeit nehmen. Nicht die frommen Sprüche rauskramen aus eurem Herzen, aus eurem Verstand, sondern das, was euch wirklich wichtig ist auf eurer Seele. Herr, ich habe da gebetet und ich habe nicht gemerkt, dass ich da was getan habe. Da bin ich echt sauer auf dich. Ich verstehe nicht, warum nichts aus diesem Gebet geworden ist. Ich verstehe nicht, warum ich meine Arbeitsstelle verloren habe. Ich verstehe nicht, warum ich nicht genug Geld habe. Ich verstehe nicht, warum ich keine Freundin finde oder keinen Freund. All das gehört in so ein Zweiergespräch, wenn du alleine bist mit Jesus und dann fließt das Wasser, das garantiere ich dir. Nur wir tun es zu selten. Und da nehme ich mich gerne mit rein. Wenn ich was gelernt habe aus diesen beiden Kapiteln, aus dieser Superkomposition, dass ich das öfters machen muss. Ich bin Pastor, da denkt jeder, ja, der hat ja Zeit, mit Gott zu reden. Ja, Pustekuchen. Von wegen, ich habe auch eine Frau, ich habe 3 Kinder und ich lege mich auch gerne mal aufs Sofa und gucke Fernsehen. Und dann ist so ein Jahr ruckzuck um. Und man denkt, wann war ich das letzte Mal denn wirklich, wirklich alleine mit Jesus? Und da denkt man, oh, das war ja gar nicht so oft. Und dann wurde mir wieder bewusst durch diese 2 Verse, Kapitel 3 und 4, dass das wichtig ist. Immer wieder. Denn ich will das auch spüren. Ich weiß, wie sich das anfühlt. Aber ich weiß auch, wie sich das anfühlt, wenn es wieder weniger wird. Das lebendige Wasser. Aber es ist kein Geheimnis, sondern es steckt in diesen beiden Versen drin, dass wir das jederzeit haben können, wenn wir den Kontakt mit Jesus suchen, und zwar alleine. Ja, und dann bist du niemals mehr einsam. Du musst einfach nur anfangen mit Jesus und das war's. Dann kannst du anfangen, alles auszuschütten, was dir auf dem Herzen liegt. Amen.